Hallo Franzi.
Hallo Sebastian.
So, ich habe ja eben gerade schon in der Vorbereitung gesagt, ich weiß nicht, wie ich anfange. Bist du ein optimistischer Mensch?
Total, 100%.
Sehr gut, ich auch. Das ist auch das, glaube ich, das Kern oder der Kern, die Kernsubstanz dieses Podcasts ist irgendwie Optimismus, egal was irgendwie ist. Es klappt irgendwie, wir kriegen es organisiert, ja, oder man kriegt überhaupt Dinge organisiert. Optimismus. Und
man glaubt an das Gute.
Ja, und genau um das Thema soll es heute gehen. Und zwar, Optimismus klingt ja nett, aber irgendwie auch naiv. Gerade in Strategieführung, Organisation. Dennoch möchte ich heute darüber mit dir reden.
Jo. Karriere ist kein Ponyhof. Der Podcast über Mythen, Macht und Selbstzweifel im Berufsleben.
Franziska und Sebastian sprechen über Aufstieg und Ausbrennen,
Herkunft und Haltung und warum Leistung oft nicht reicht.
Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen. Du hast gerade schon gesagt, du bist ein optimistischer Mensch. Ich auch. Aber nur 13% der Mitarbeitenden sind optimistisch. Und deswegen möchte ich heute eigentlich mit dir darüber sprechen, über das Wort oder über den Begriff strategischer Optimismus. Mhm. Also man weiß ja, das Umfeld ist schlecht, vielleicht sind die Rahmenbedingungen schlecht und trotzdem muss man ja optimistisch sein. Und deswegen würde ich gerne mit dir einsteigen, was eigentlich den Optimismus vom strategischen Optimismus unterscheidet. Was denkst du? Ist das überhaupt ein Unterschied?
Also mein Optimismus, da gibt es einen Grundsatz dahinter und der heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Mhm. Beim strategischen Optimismus wäre die Grundsatzfrage genau dieselbe für mich. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Hinterlegt, aber wirklich strategisch denken mit Chancen und Risiken. Mhm. Also Strategie hat für mich auch immer zu tun, guck nach links und nach rechts. Beispiel, was bei uns im Finanzbereich immer so ein bisschen für Diskussionen angeregt hat, verschiedene Rollen. Vertriebsleiter, ich habe ein neues Produkt. Das ist so geil, das muss unbedingt auf den Markt. Zum Beispiel Supplements, ja, die gehen doch gerade durch die Decke. Lass uns doch Osterhasen produzieren mit Schokolade aus Supplements. So, und du als Controller ist ein Beispiel,
ist eine wahre
Beispiel
Geschichte.
Aus der Realität.
Finde ich geil.
Aber bitte jetzt nicht klauen, ja, geschützt. Ein guter Bekannter und ich, wir machen bald ein Webinar, wo es um das Thema Coaching-Tools geht und da machen wir auch ein Rollenspiel. Und das Seminar um Coaching-Tools und Perspektivenwechsel, das richtet sich vor allem aus Leute aus dem Finanzbereich. Und daher dieses Rollenspiel, was wir tatsächlich auch spielen und uns überlegt haben. Und was ich sagen möchte, genau, und dann oft auf der Controller-Seite ist es dann, naja, aber lass uns doch mal auf die Zahlen gucken. Der Business Case, der rechnet sich doch gar nicht, ja? Jetzt hier dieses neue Produkt auf den Markt zu bringen, da brauchen wir neue Maschinen, da brauchen wir neue Investitionen, da müssen wir neue Marketingmaßnahmen aufsetzen und wir haben aber den Markt noch gar nicht so ergründet, dass wir überhaupt ein bisschen davon abschöpfen können, was überhaupt ein Marktpotenzial da ist und sowas. Ne? Mhm. Also alles tiefrot. Aber wenn wir das so und so machen, und das sind zum Beispiel vielleicht die Chancen, einen leichten Marktanstieg zu machen und dann erstmal zu testen, pilotmäßig und mal gucken, wie es so läuft, ne? Chance, Risiko, was anderes. Also das ist für mich strategischer Optimismus, in Chancen und in Risiken zu gucken.
Ja.
Aber Risiken, ich muss sie minimieren und Chancen, ich muss sie ergreifen.
Ja, ich finde gut, dass du Risiken gesagt hast, weil das ist für mich auch strategischer Optimismus. Du hast ja ein Ziel, also du musst die Zukunft ja irgendwie gestalten, trotz Risiken. Und wenn du deine Schaffenskraft im Grunde ja dadurch kleinredest, dass es Risiken gibt, dann kannst du ja nicht in die Zukunft planen und Dinge strategisch ändern. Und deswegen brauchst du diesen strategischen Optimismus, der nicht heißt, dass du alles toll findest, sondern dass du ganz bewusst sagst, ja, ich allokiere irgendwie Ressourcen unter Unsicherheit, nämlich ich habe Risiken Und wie komme ich denn dahin? Du hast gerade schon gesagt, kleinere Schritte machen, vielleicht Dinge ausprobieren. Der Business Case ist vielleicht rot, aber vielleicht gibt es 4, 5 Stellschrauben, wo man vielleicht nochmal guckt. Die Supplements kauft man vielleicht woanders an für den Osterhasen, ja. Und dann ist das nämlich eigentlich Optimismus, der dafür notwendig ist, um eine Strategie unter Unsicherheit überhaupt formulieren zu können. Und deswegen denke ich, brauchen Führungskräfte strategischen Optimismus und die müssen den auch immer ausstrahlen. Also so schlecht das Leben ist, du musst auch deinen Mitarbeitern gegenüber sagen, das ist unser Ziel, wir werden das so oder so erreichen. Und das ist für mich dann eben auch strategischer Optimismus.
Und ich habe so viele Sachen erlebt in Unternehmen, wo man genau diesen strategischen Optimismus wirklich auch im Positiven, auch wenn es viele Leute genervt hat, erreicht hat. Mhm. Ich will jetzt gar kein konkretes Beispiel aus dem jetzigen Unternehmen geben, deswegen ein bisschen allgemeiner. Aber man hat zum Beispiel sonst immer eine Deadline gehabt, die hat man bis zum Ende des Jahres eingehalten. Ja, und man weiß, im Normalfall, wenn alles richtig gut läuft, dann schaffe ich diese Deadline im März schon zu treffen. Und dann kommt man mit diesem positiven Optimismus um die Ecke und sagt, hey Leute, alle anderen schaffen es auch. Wir schaffen das auch, Ende März diese Deadline zu halten. Nicht ein halbes Jahr später, wir schaffen den Ende März. Und alle gucken dich so an, haben wir noch nie geschafft. Never ever. Geht nicht.
Genau.
Aber dann zu pushen, wir schaffen das. Was braucht ihr? Ja. Das ist die entscheidende Frage. Was braucht ihr, damit wir es schaffen?
Ja.
Welche Ressourcen, wie müssen wir anders zusammenarbeiten? Ganz oft ist es, glaube ich, auch eine Chance zu ergreifen, ist der Grundsatz, was müssen wir anders machen oder wie müssen wir anders zusammenarbeiten, um diese Chance zu ergreifen?
Ja.
Anstatt, ich kann die Chance nicht ergreifen, wenn ich alles weiterhin so mache, wie ich es bis dato mache. Ja. Dann wäre es keine Chance. Dann wäre es der geradlinige Weg.
Das Beispiel finde ich super, weil ich habe, als ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, als ich promoviert habe, gab es einen Professor an der TU München, Kretschmer, und der hat ein, ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, Managementzyklus. Das Management setzt Ziele, also das, was du gerade gesagt hast, wir schaffen den Termin, ohne zu sagen, wie. Und hat er gesagt, das versetzt ja erstmal die Mitarbeiter in Aktion. Und die machen sich dann Gedanken darüber, wie sie das erreichen. Ob das Ziel überhaupt erreichbar ist oder nicht, das ist dem Manager erstmal egal. Und deswegen kommt es auch manchmal zu der Situation, dass Mitarbeiter sagen, was haben die sich schon wieder ausgedacht. Ja. Aber dennoch setzt es die Leute in Aktion und überlegen, wie können wir es denn erreichen. Ist mir nur gerade eingefallen bei dem Beispiel. Ne? Aber dann ist sie, und viele der Mitarbeiter sind ja dann pessimistisch und sagen, na, das schaffen wir nicht, haben wir noch nie erreicht. Ne? Aber ist das dann nicht so, dass gerade Pessimismus dann realitätsnah ist oder eigentlich realistischer ist?
Ich glaube auch, dieser Pessimismus von schaffen wir nicht, haben wir noch nicht erreicht, der spricht ja aus Erfahrungen. Mhm. Und Erfahrung ist dann gleich, so war es halt in der Vergangenheit und da war es die Realität.
Mhm.
Und dann musst du halt irgendeinen Weg dazwischen finden.
Ich glaube, dieses Weg finden, das ist, ist ganz wichtig. Vielleicht ist auch Realität gar nicht so das Problem von Optimismus, will ich mal so sagen, sondern also Pessimismus schützt ja erstmal davor, jetzt ad hoc Fehler zu machen, weil man vielleicht Erfahrung hat, wie du gerade gesagt hast. Aber man muss ja langfristig denken. Und dann ist es ja, also dann ist Pessimismus ja nicht angebracht. Du musst ja einen Weg finden. Also du musst ja überlegen, was sind meine Risiken, was sind Handlungsspielräume, die ich habe. Und das passt jetzt, deswegen meinte ich vorhin, das passt ganz gut zu 2026, mal darüber nachzudenken, was behindert mich eigentlich jetzt aktuell? Was ist aber mein Ziel 2026 am Ende des Jahres? Und vielleicht so ein bisschen strategischen Optimismus zu haben und zu überlegen, ja, Realität soll man ja nicht ausblenden, wenn man Optimist ist. Ja, sonst wäre man naiv. Also darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, naiv zu sein, sondern um Optimist zu sein. Zu sagen, okay, ich muss systematisch meine Risiken, meine Aufwände bewerten und gucken, wie komme ich dann ans Ziel oder schaffe den Weg dann am Ende. Ne?
Ja. Und dann ist aber wichtig, wirklich diesen Weg dahin auch zuzuhören, was dir auf den Weg mitgegeben wird. Ja. Weil auch das habe ich schon oft erlebt, dass dieser strategische Optimismus zu diesem Ziel. Und das hatten wir ja in der Folge davor auch, ambitioniertes Ziel. Manchmal steckt man sich zu hoch ambitionierte Ziele, wo man schon weiß, die sind gar nicht realistisch, aber wir kommen wesentlich stärker dahin, als wenn ich ein realistisches Ziel habe.
Ja.
Und freuen uns auch mehr. Aber dann trotzdem hinzuhören, was die Organisation oder die Wegbegleiter mir zwischendrin hingeben, weil, wie gesagt, das habe ich auch schon oft erlebt, das Ziel ist gesetzt und es wird nicht abgewichen.
Mhm.
Egal mit welchen Konsequenzen. Obwohl
ja, stimmt.
Auch die wichtigen, ich sag mal, Sparring-Partner und Leute, die eine realistische, optimistische Einschätzung denn trotzdem auch haben, die sagen, nicht machbar. Also kannst du machbar machen, aber du verbrennst alles andere und wirst ein absolutes Chaos reinrennen. Und diesen Ton dann auch zu hören, zu sagen, okay, habe ich gehört, dann kannst du natürlich nochmal die Frage stellen, was braucht ihr?
Genau.
Aber vielleicht ist diese Frage dann zu spät, weil man schon zu fortgeschritten ist, dieses Ziel nicht zu erreichen.
Aber ich glaube, das ist genau die Grenze zur Naivität.
Ja.
Weil bist du optimistisch, heißt es ja, wir werden das schaffen. Das sind unsere Risiken mit dem und dem Weg und mit der Frage, was braucht ihr dafür? Bin ich der Meinung, wir schaffen das. Aber zu sagen, wir schaffen das, egal was ihr sagt, ist ja schon wieder ziemlich naiv oder dumm. Oder ja doch, eigentlich ist es dumm, nicht auf seine Experten zu hören, ja, die vielleicht Erfahrung haben. Oder zumindest, wenn du nicht eine bessere Lösung hast. Es kann ja auch sein, dass jemand sagt, nee, wir schaffen das, weil wir machen XY anders.
Ja.
Deswegen denke ich, ist Realität, also bei Optimismus heißt nicht Realität ausblenden, sondern du brauchst die Realität, um diesen strategischen Optimismus ja zu verbreiten oder zu haben. Weil sonst kannst du gar nicht begründen, warum das jetzt das Ziel ist, was wir haben oder warum wir das schaffen können. Ich habe mal rausgesucht ein paar Zahlen, weil wir haben in den letzten Folgen immer recht wenig Zahlen gehabt. Jetzt habe ich wieder Zahlen rausgesucht.
Sehr schön, ich mag Zahlen.
Ja, ich auch. Zu erwarten war folgende Zahlen. Teams mit optimistischen Führungskräften haben eine höhere Produktivität, nämlich 31% höher. Das ist recht viel. Und die schaffen ihre Ziele auch. Also 23% haben eine höhere Zielerreichung, weil sie optimistische Führungskräfte haben, die nichts kleinreden, die eben auf Risiken hören, die genau deswegen das Ziel erreichen, weil sie Probleme aus dem Weg räumen. Mhm.
31%
ist schon
verrückt, oder?
Ja.
Was für ein Produktivitätscheck. Das ist so wie bei den Pausen. Wenn du regelmäßig kleine Pausen machst, bist du 23% produktiver.
Komisch, ne? Weil man aufgetankt hat.
Und überleg mal, dann hast du ein positives Team und machst auch dann noch kleine Pausen zwischendrin.
Ja.
Also kleine Pausen kann, wie gesagt, sein, mal einen Kaffee heiß zu trinken oder sowas, ja, oder mal 2 Minuten aus dem Fenster zu gucken. Krass.
Ja, und es fängt ja bei der Führungskraft an. Also deswegen strategischer Optimismus, das muss dann abfärben auf die Mitarbeiter, denn die haben dann natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Ziele effektiver zu erreichen, weil man sich ja genau Gedanken macht darüber, wie ist die Realität, und wenn der Chef sagt, wir schaffen das, dann gucken wir mal, wie wir das schaffen, und man arbeitet ja zusammen auch an einem Ziel.
Ich finde aber, um diesen strategischen Optimismus auch auszuleben, ist das Thema Motivator sehr, sehr entscheidend.
Ja.
Ich kann natürlich strategischer Optimist sein, indem ich daran glaube, aber wenn ich es nicht schaffe, die Leute zu motivieren und wertschätzen zu pushen, dann werde ich da auch nicht hinkommen. Weil dann bin ich ein Einzelkämpfer.
Und dann schaffst du vielleicht sogar das Gegenteil, nämlich demotivierte Mitarbeiter, weil du das nicht transportiert hast. Und und das hatten wir, glaube ich, in einer Folge, wo es um Gesundheitskosten ging, wo es darum geht, Work-Life-Balance war das, genau. Und das ist ja natürlich ein Faktor dafür, zu sagen, okay, ich gehe gern zur Arbeit und werde nicht so häufig krank, weil ich nicht überlastet werde, weil ich ja positiv, auch optimistisch denke und auch den Weg sehe, wir schaffen das dahin. Also nicht nur produktivitätserhöhend, sondern vielleicht sogar senkt es die Gesundheitskosten von so einem Unternehmen, weil die Leute einfach motivierter sind. Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht gefunden an Zahlen, aber ich fand die jetzt schon. Ich meine, erstmal ist es offensichtlich, wenn die Führungskraft optimistisch und positiv ist und auch Wege präsentiert, vielleicht am Anfang eines Jahres genau das präsentiert, dass dann alle Mitarbeiter mitziehen.
Ja. Und die kleinen optimistischen Meilensteine dann auch zu feiern.
Ja, das ist vielleicht auch gut, ja. Stimmt. Was würdest du sagen, woran erkennt man strategischen Optimismus im Alltag?
An der Ausstrahlung.
Ausstrahlung.
Erstens. Zweitens, genau an dieser Frage, was braucht ihr? Also, ich sehe das Ziel, aber wie du eingangs auch gesagt hast, der Weg dahin, den dürft ihr mit mir bestimmen oder alleine bestimmen und ich vertraue euch oder wie auch immer nachher die Konstellation ist.
Ja.
Und an Präsenz auch, weil ich kann ein Ziel oder eine Chance oder ein Risiko nennen, aber ich muss es auch verfolgen. Nicht mal im Sinne von Kontrolle, sondern von, wie kann ich eben unterstützen.
Ja, du hast vorhin ein paar Mal gesagt, dass man auch erkennen muss und zuhören muss. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man an einer, also eine strategisch optimistische Führungskraft erkennt man daran, dass sie zuhört, dass sie auch Leistung wahrnimmt von einer Person, dass sie Ideen fördert und vielleicht Beteiligung einholt, auch von den Mitarbeitenden, weil letztlich muss man es ja zusammen schaffen und nicht alleine, ne? Ich habe noch zwei andere Punkte, die ich interessant finde, wo wir vielleicht auch mal drüber nachdenken können. Ich denke, dass jemand, der strategisch optimistisch ist, langfristig optimistisch ist, kurzfristig durchaus nüchtern, zahlengetrieben, genau weiß, was kurzfristig machbar ist und was nicht machbar ist, aber langfristig eine Vision hat und die kommunizieren kann. Kurzfristig weiß, wir stehen an der Baseline, da sind wir jetzt, das können wir nicht ändern, aber Zukunft ist das. Und dass das jemand kommunizieren kann, dann denkt jemand, glaube ich, strategisch optimistisch. Zweiter Punkt ist.
Das ist eigentlich der Gegensatz zu strategischem Optimismus.
Ja, Pessimismus ist ja das Gegenwort eigentlich dazu. Ja, was ist denn das taktischer Pessimismus? Ja, das ist jemand, der wirklich destruktiv ist, ne? Mhm. Also wirklich auch sagt, nee, das schaffen wir nicht, das können wir nicht. Ihr seid alle doof. Ihr so Choleriker vielleicht auch. Das, denke ich, ne, strahlt sich dann auch so.
Vielleicht auch im
so
Sinne aus. Von Überforderung.
Ja, genau. Ja, stimmt. Und ja, jemand, der Angstrhetorik rüberbringt, ne, der sagt so, ihr könnt das ja eh nicht, ich habe das die letzten Jahre schon nicht geschafft. Ja. Warum sollten wir es jetzt schaffen? Jemand, der so ein Umfeld schafft, ist natürlich auch nicht geeignet für die Position, aber denkt auf jeden Fall nicht strategisch optimistisch.
Ja, vor denen kann man Angst haben, ne, wenn er sowas sagt.
Ja, ja, eine Machtperson, ja. Mhm. Genau. Hier so ein Donald Trump, der ist garantiert nicht strategisch optimistisch. bei Unternehmen, denke ich, ist es auch, sie investieren trotz Unsicherheit. Also das sieht man, glaube ich, bei den großen Tech-Unternehmen, die haben auch unter Unsicherheit investiert und haben da große Gewinne rausgeholt.
Weil sie aber eine Chance gesehen haben.
Weil sie gelernt haben, weil sie auch anders gearbeitet haben. Also wenn man jetzt die Kulturen anguckt, das sind alles harte Unternehmen.
Ja.
Aber die lernen viel.
Und Chance tut immer, also kann immer wehtun. Ne?
Ja.
Also ja. Ich weiß gar nicht, wo dieses Wort im Sinne von Wortherkunft herkommt. Aber eine Chance hört sich zwar positiv an, aber aus einer Chance kann natürlich nachher auch ein Risiko werden. Aus dem Risiko kann auch eine Chance werden, ne? Je nachdem, weil wir sind ja auch in einer volatilen Welt unterwegs, welche Rahmenbedingungen sich da ändern. Ist vielleicht auch ganz wichtig, das zu wissen und das immer mal wieder zu betrachten.
Ja. Aber da musst du lernen, ne? Aber ansonsten wird das nicht funktionieren. Also gerade wenn du scheiterst, aus dem Scheitern lernen, ist natürlich was Positives.
Risiko muss auch nicht immer schlecht sein,
finde ich. Ja, gar nicht. Also gerade wenn man es weiß, ist es ja gut. Vielleicht wissen die anderen das nicht und du hast einen strategischen Vorteil, weil du das Risiko kennst.
Genau.
Also das ist schon gut.
Oder aus dem Risiko halt eine Chance zu machen.
Ja, genau.
Du musst doch wissen, mit welchem Hebel.
Ja. Deswegen finde ich Risikomanagement eigentlich ganz spannend. Das ist immer belächelt worden im Studium, auch in manchen Projekten, dass man darüber nachdenkt, ja, was könnte für ein Risiko eintreten.
Mhm.
Ich fand gar nicht so wichtig, was für ein Risiko kann eintreten. Dass man das benennt, ist okay. Für mich war immer interessant, wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt? Und was machen wir, wenn es eintritt?
Ja.
Und wenn du den Plan nicht hast, dann wird es schwierig, in die Zukunft zu arbeiten. Ne? Und wenn du aber weißt, dass Risiko XY tritt zu 10% ein und wir machen dann genau das, dann hast du eine relative Sicherheit und kannst dann sagen, okay, dann machen wir das. Was weiß ich, Daten werden geklaut, was machen wir? Wir machen das und das. Ne? Und das finde ich gut und dann kann man auch nach vorne planen. Das blockiert einen einfach auch nicht. Das
ist ein wichtiger Punkt, weil ich klar, also im Einsatz zusammenzufassen, was mir gerade so einfällt, im Risiko musst du die Kontrolle behalten, dass du eine Sicherheit schaffen kannst.
Ja, genau.
Bei einer Chance musst du die Kontrolle nicht behalten, weil was passiert im schlimmsten Fall?
Ja.
Es tut nicht so weh, ja. Aber im Risiko tut es vor allem weh.
Ja, ja, genau. Das stimmt und das macht ja wiederum den strategischen Optimisten aus, der unter Risiko nach vorne plant.
Ja.
Und jemand, der das gut kann, kommt wahrscheinlich weit. Ja. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, wann könnte das denn gefährlich werden? Was meinst du? Also wann kann strategischer Optimismus gefährlich sein?
Hatten wir gerade schon diskutiert, wenn man nicht richtig zuhört und aus diesem zu viel Optimismus ein Es muss wird.
Mhm.
Und man die Warnzeichen, die einem gesetzt werden, nicht hört und man wie ein Bulldozer einfach so.
Ja, das stimmt. Also wenn man auf Gegenstimmen nicht hört, vielleicht auch seine Experten, die man hat, nicht hört. Mhm. Stimmt. Bulldozer, vielleicht auch, dass man zu überzeugt ist von dem, dass man das erreicht. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Kenne ich einige Manager, die
weil ein Bewusstsein
sehr selbstbewusst sind.
Ja. Man erreicht es nicht alleine, sondern es gehört immer eine ganze Portion von anderen Menschen dazu, die es mit dir zusammen machen.
Ja, das stimmt. Und wenn irgendwie hinter dem Optimismus oder hinter dem Plan irgendwie keine Substanz dahinter ist, also zum Beispiel du weißt die Risiken nicht und hast keinen Plan, dann ist das so leer. Also dann hast du dein Ziel ist so eine Worthülse, ist einfach komplett leer. Und dann ist es, glaube ich, auch negativ.
Ja, also vor allem auch, wenn du kein Business Case dahinter hast. Ne?
Ja.
Also du willst jetzt ein neues Produkt irgendwie auf den Markt bringen, kannst du machen. Wenn es dein eigenes Geld ist, dann bitte, es ist dein Risiko.
Ja,
aber klar. Wenn du dafür entscheidest und da hängen noch andere Verantwortungsbereiche und andere Menschen mit dran, dann darfst du da gerne ein bisschen länger drüber nachdenken.
Ja.
Und dann brauchst du auch ein Business Case mitzahlen.
Das, finde ich, ist ein guter Punkt. Was kann man dagegen tun, dass der Optimismus quasi kippt. Also ein Fall hast du gerade genannt, nämlich deine Zahlen im Griff haben. Eben alle Szenarien vielleicht mal durchspielen, durchplanen. Das kann man ja ganz gut mit Business Cases machen, indem man dann Annahmen trifft. Unter welchen Annahmen können wir denn Kipppunkte definieren, an denen wir Entscheidungen treffen müssen, zum Beispiel Dinge zu tun oder nicht zu tun.
Ganz wichtige Grundsatzregel ist da, ein Euro Umsatz ist nicht gleich ein Euro Gewinn. Das darf man schon mal lernen.
Das kann man nicht oft genug wiederholen. Das verwechseln viele. Die auch gerade, bin ja im E-Commerce, hört man auch viel bei so Coaches und so. Ich habe hier 3 Millionen Umsatz gemacht im ersten Monat in meinem Shop. Die grundsätzliche Frage, wie viel Gewinn hast du gemacht, ne, wäre eigentlich viel, viel sinnvoller. Ja, das stimmt. Aber man muss halt die Zahlen im Kopf haben und auch damit spielen können. Das ist, glaube ich, wichtig. Kritische Rollen im Team haben, denke ich, ist nochmal wichtig. Mhm. Das hast du vorhin schon ein paar Mal gesagt, die Gegenstimmen auch ganz bewusst haben. Also kritische Denker, nochmal jemanden drauf gucken lassen, ob das total realistisch ist.
Und das finde ich, das darf ein strategischer Optimist auf jeden Fall auch machen, wenn er zum Beispiel, wenn es um ein Projekt geht und du darfst ja dein Projektteam selber zusammenwürfeln. Mhm. Schau, dass es wirklich divers ist. Mit unterschiedlichen Meinungen, mit unterschiedlichen Perspektiven. Mach nicht diesen Fehler, nur weil du, ich sag mal, Michael heißt und 35 Jahre alt bist, dass da nur Michaels mit 35 Jahre sitzen.
Mhm.
Mach's divers.
Ja, richtig. Das hat genau die Teamstruktur auch so aufspalten, dass du auch vielleicht wirklich Gegenstimmen hast, dass Leute sich ergänzen gegenseitig. Genau.
Ein strategischer Optimist hat auch keine Angst vor Gegenstimmen.
Richtig, würde ich auch so sehen, ja. Der hat da keine Angst vor, weil er die ja braucht.
Ja.
Ja, genau. Und er kann unterscheiden zwischen Zielen und Wunschdenken.
Mhm. Führ mal ein bisschen mehr aus.
Ja, also man kann ja, ich hatte vorhin ja kurz dieses Management, das ist übrigens ein Dreieck von Kretschmer. Ich glaube, kam danach Messungen und dann kamen wieder neue Ziele von Managern. Aber wenn du halt aus der Führung heraus ein Ziel definierst, was ein Wunsch wäre, dann setzt du natürlich Leute in Aktion und wenn du dann nicht darauf reagierst, triffst du halt die falschen Entscheidungen. Dann ist das nicht fundiert genug. Ne? Und dann denke ich, ist das, ist zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg, keine Entscheidung, sondern das wäre dann Wunschdenken. Und dann wird es auch nicht akzeptiert bei Mitarbeitern und führt dann auch nicht zum Ziel. Kann man das lernen?
Klar, durch Mentoring.
Sehr gut.
Selbstreflexion.
Ja.
Und einer Portion Mut, sich zu trauen. Und dann ist es die Erfahrung, die du dann sammelst. Und dann probierst du es immer wieder. Ich glaube, man braucht natürlich eine Grundeinstellung von Optimismus.
Das denke ich nämlich auch.
Weil alles andere, wenn es jetzt deine Schwäche ist, Optimist zu sein, du kannst aus einer Schwäche nie eine Stärke machen. Du kannst dieses Risiko abfedern.
Ja, aber das ist vielleicht ja ganz gut. Ne? Wenn du sonst ein Pessimist bist, ich glaube, das widerspricht sich ja noch nicht mal. Kannst du sogar ein strategischer Optimist sein.
Bist dann aber in der Kritikerrolle unterwegs als strategischer Optimist.
Genau, du siehst aber Risiken vielleicht anders. Ja. Du kannst trotzdem sagen, naja, wenn wir das, was müsste denn passieren, damit wir es erreichen? Das ist ja eigentlich schon die richtige Frage. Und da kann man ja Pessimist sein und sagen, naja, sehr unwahrscheinlich, dass wir das erreichen. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist das ja immer möglich. Und deswegen denke ich, ist es erstmal grundlegend eine Haltung. Ich glaube nicht, dass man das primär grundsätzlich lernen kann. Man kann entscheiden, ob man das als Führungsmethode benutzt, strategisch optimistisch zu arbeiten. Also es ist für mich schon eine Führungsentscheidung, das kann man ganz bewusst machen. Aber jemand, der von Natur aus nicht selbstreflektierend ist, der sich keine Hilfe holt, der nicht auf andere hört, wird niemals strategisch optimist sein.
Und vielleicht auch, nochmal zurückgreifend auf der Folge davor, da haben wir ja über das Thema gesprochen, sozusagen, wie fühlst du dich glücklich und zufrieden in einem Beruf? Wenn du dich nicht glücklich und zufrieden in deiner Rolle fühlst, glaube ich, hemmt das auch, strategischer Optimist zu sein.
Ja, und auch wenn du immer, also gerade wenn du strategisch denken sollst und immer operativ arbeitest,
ja,
kann es auch passieren, dass du dann einfach, weil du musst ja nüchtern in der Realität bleiben, gar nicht strategisch optimistisch sein kannst. Ja. Also weil es gar nicht geht, selbst wenn das deine Haltung ist.
Ja, du musst halt diesen visionären Blick auch einfach haben. Ne?
Ja.
Es könnte ja sein, es könnte ja gut werden. Ja. Lass doch mal gucken, dieses Szenario durchspielen, damit es wirklich richtig gut wird.
Ja, genau. Was wäre dein Fazit?
Ich bin strategischer Optimist.
Das denke ich sowieso. Ja. Sonst hätten wir, glaube ich, den Podcast nicht gemacht.
Ja,
wir haben erst mal überlegt, wir wollen das machen. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. Ganz am Anfang, ob es funktioniert, ob wir Themen finden. Aber wir haben, glaube ich, ganz strukturiert auch daran gearbeitet, dass wir jetzt fast ein Jahr, nicht ganz, aber fast ein Jahr daran arbeiten können. Ne? Und nicht, weil wir wussten, dass es funktioniert.
Apropos für ein Jahr. Wenn wir ein Jahr den Podcast aufgenommen haben, machen wir hier eine Party.
Da müssen wir eine Party machen,
ja.
Auf dem Ponyhof.
Auf dem Ponyhof.
Richtig, hier gibt es ja einige Ponys.
Machen wir das Bild, Sebastian,
oder? Da machen wir auf echten Ponys. Ach, die armen Ponys.
Ja, dass du mir noch schuldig bist. Dann machen wir ein Bild.
Auf jeden Fall. Ich denke, strategischer Optimismus. Ich bin strategisch optimistisch, wenn ich entscheide, dass Zukunft gestaltbar ist. Obwohl es Risiken gibt, obwohl ich die Realität kenne und ich handle halt entsprechend. Das ist für mich strategischer Optimismus. Und ich glaube, ich war da schon immer. Also für mich ist das wirklich eine Haltung.
Ja, glaube ich auch, ist eine Haltung. Und was ich jetzt aus diesem Gespräch auch nochmal mitnehme, ein strategischer Optimist kann ich, also es bedeutet auch, Risiken zu sehen. Es bedeutet nicht nur die rosarote Brille zu sehen.
Ganz und gar
nicht. Es bedeutet halt, alles zu sehen, aber Vertrauen zu haben, dass es gut wird.
Ja, schönes Schlusswort. Ich habe noch eine Aufgabe an die Hörerinnen und Hörer. Und zwar würde ich euch bitten, mal drüber nachzudenken, welche Entscheidung würdest du diese Woche anders treffen, wenn du etwas optimistischer rangehst. Nicht naiv, aber optimistischer. Langfristig optimistisch.
Jo.
In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Ihr könnt ja auch mal schreiben, was eure Entscheidung gewesen wäre. Oder sagt es uns, wenn wir uns sehen. Bis nächste Woche.
Tschüss. Das war Karriere ist kein Ponyhof.
Von und mit Franziska und Sebastian. Vielen Dank fürs Reinhören.
Wir hören uns nächste Woche Mittwoch früh am Morgen wieder.
Wenn es heißt, wir decken Unternehmensmythen auf. Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.